Eigentlich müssen wir heute einem Forscher für seine unglaubliche Fleißarbeit dankbar sein, Johannes Riem. Am Anfang des letzten Jahrhunderts hat er 268 Sintflutberichte von Völkern aller Erdteile zusammengesammelt und untersucht. In 157 von diesen löschten die Wassermassen alles Leben aus. Und die Hälfte dieser Berichte erwähnt die Rettung durch ein Schiff oder einen Kasten. Und das in den unterschiedlichsten Mythen aller Völker verstreut auf der gesamten Erde. Diese Berichte machen es zumindest schwer zu leugnen, dass es wohl so etwas wie eine kosmische Katastrophe damals gegeben haben muss, die beinahe alles Leben auf der ganzen Erde ausgelöscht hat. Einer dieser Mythen gefällt mir am besten. Das ist der Atacharsis-Mythos. Die Götter brauchten damals die Menschen zum Arbeiten, also schufen sie Menschen. Dann wurden die Menschen ihnen zu laut. Und dann brachten sie alle um mit einer Flut und mussten dann selbst wieder arbeiten, was sie auch nicht so gut fanden. Vernichtung wegen Lärm. Manche von euch, die auf unseren Feedbackbogen immer wieder schreiben, die Musik bei Good Special ist mir zu laut, können vielleicht auch nachvollziehen, warum die Götter damals das getan haben. Aber wir müssen ganz von vorne beginnen. Wenn wir wissen wollen, warum Gott der Menschheit so überdrüssig geworden ist, dass er die Flut schickte, und dafür habe ich euch einen kleinen Clip mitgebracht, 3 Minuten, die ersten Tage dieser Welt. Ich könnte es auch in 30 Minuten erklären.
Der Anfang vom Anfang. Am Anfang war die Erde ein dunkler, leerer Knubbel. Doch als Gott redete, entstand alles. Licht, Himmel, Fische, Vögel und Tiere. Tieren je ein Pärchen sollte Noah mit
Alles klar? Vier Punkte haben wir heute gelernt. Der erste, Gott hat alles das hier gemacht. Das ganze Universum, es ist seins, es ist sein Besitz, es ist sein Eigentum. Und dieser Punkt ist sehr wichtig, nicht vergessen. Der zweite Punkt, Gott hat dich und mich nach seinem Ebenbild geschaffen. Du bist Geschöpf, Gottes Idee, sein Wunschkind. Du bist gewollt, wundervoll gemacht, geehrt. Kein Zufall, kein Unfall und kein Grund zum Missfallen. Jeder Mensch hier auf dieser Welt, jeder einzelne Mensch, ist Gott aus dem Gesicht geschnitzt. Ich schau einfach mal kurz rum, machen wir mal Saallicht an, drumherum und sag mal Moin, Ebenbild Gottes, nach rechts und nach links. Moin, Ebenbild Gottes, genau. Und wenn du dich jetzt fragst, warum das Gottesbild neben dir so schläfrig aussieht, so verschlafen aussieht, das war der Sündenfall. Das war der Sündenfall. Gott hat nämlich uns Menschen ein unwahrscheinlich großes Geschenk gemacht. Das größte überhaupt. Er hat uns das Geschenk gemacht, dass wir die Freiheit bekamen, die Freiheit zu wählen. Dafür steht der Baum im Paradies. Das ist der Ort, wo wir Menschen uns entscheiden konnten. Aber, und das ist der dritte Punkt, wir haben es verbockt. Wir misstrauten Gott. Warum sollte diese eine Frucht uns schaden, wenn alle anderen Früchte gut sind? Gott ist doch nur eine Spaßbremse. Wir waren gierig nach Leben und wir waren überheblich. Wir wollten selber entscheiden, was wir zu tun und zu lassen haben. Wir haben es eben im Theaterstück gesehen. Die Konsequenzen, und das ist der vierte Punkt, die Konsequenzen sind hart. Wir wurden aus dem Paradies vertrieben. Wir haben diese enge Gemeinschaft mit Gott verloren, dass wir gemeinsam mit ihm, wie Adam, durch den Garten gelaufen sind. Erst wollten wir unsere eigenen Wege gehen, später mussten wir unsere eigenen Wege gehen. Ohne Gott. Und das Ergebnis war von Grund auf eine verdorbene Welt. Und hier kommt jetzt Noah ins Spiel. Wir haben es eben im Theater gesehen. Das Böse war gerade dabei, sich durchzusetzen und konnte nur noch durch Gottes Zorn aufgehalten werden. Die Flut kam. Wisst ihr, welche Szene von dem Clip eben mich am meisten beschäftigt hat? Das ist diese eine Szene. Diese Szene, dass Gott die Welt, unsere Erde, mit einem Schnips ins Verderben schickte. Darf er das? Darf Gott diese Welt in seinem Zorn einfach auslöschen? Darf er einfach mit dem Finger schnippen? Die Welt ist nicht mehr, die Menschen nicht mehr. Die Antwort der Schreiber der Bibel damals war klar. Natürlich durfte er das. Habt ihr Punkt 1 eben vergessen? Das ist alles seins. Alles das hat er geschaffen. Das Universum, die Tiere, uns Menschen, dich und mich. Wenn ihm all das gehört, wenn er all das geschaffen hat, darf er das nicht auch zerstören? So steht in Genesis 6, Vers 1, die Noah-Geschichte beginnt mit diesen Worten. Gott schaute lange zu, wie die Bosheit unter den Menschen ständig zunahm, weil ihr ganzes Denken und Verlangen auf die übelste Weise verdorben war. Doch dann war der Punkt erreicht, an dem er es bereute, die Menschheit überhaupt erschaffen zu haben. Dies machte ihm sehr zu schaffen, so dass er eines Tages beschloss, ich will die menschliche Spezies von der Oberfläche dieser Erde wegwischen und mit ihr auch alles Vieh, alle krabbelnden und kriechenden Tiere und sogar die Vögel. Ich bereue es, sie erschaffen zu haben. Ich glaube, die Schreiber der Bibel damals hatten noch eine Ahnung von dem Schöpfer, dieser gewaltigen Urkraft, die das alles hier in Existenz gerufen hat. Das war ein ganz anderer Gott als unser lieber Gott, unser zahnloser, lieber Gott. G-O-T-T, guter Opa, total taub. Sie hatten ein realistisches Bild von Gott und sie hatten ein realistisches Bild von ihrer Bosheit. Sie wussten um den Abstand von dem heiligen Gott und den Menschen. Aronofsky, dem Regisseur des Filmepos Noah, ist es gelungen, in seinem Film die Bosheit der Menschen plastisch vor Augen zu malen. Wenn ihr diesen Film schon gesehen habt oder später gleich sehen werdet, versteht ihr, was ich meine. Grauenhaft, was die Menschen damals alles taten. Man kann verstehen, wenn man das sieht, dass Gott diesem Treiben ein Ende setzen wollte, nein, ein Ende setzen musste. Das konnte er nicht länger zuschauen. Aber wir hier in Kinopolis, du und ich, sind wir nicht viel besser? Wir sind doch nicht so verdorben wie die Menschen damals vor Noahs Zeiten. Wir nicht. Sind wir nicht? Vor einigen Jahren hat die US News und World Report eine Umfrage gemacht. Die Frage war, wer denken Sie ist gut genug, um in den Himmel zu kommen? Coole Frage, oder? Wer denkt ihr ist gut genug, um in den Himmel zu kommen? Was würdest du sagen? Du wärst gut genug? Aber der Nachbar, der neben dir sitzt, nicht? Wer ist gut genug, in den Himmel zu kommen? Die Antwort der Menschen damals war, 79% der Leute sagten, Überraschung, Überraschung, Mutter Teresa muss gut genug sein, um in den Himmel zu kommen. Aber es bedeutet immerhin, dass 21% der Menschen damals sagten, sie ist nicht gut genug. Irre, oder? Der nächste Name auf der Liste war Oprah Winfrey mit 66%. Wer Oprah nicht kennt, sie ist das weiblich-amerikanische Ebenbild unseres Günther Jauchs. Direkt nach Oprah Winfrey kam Michael Jordan, die Spinnen, die Amerikaner. Es gab aber eine Person, die bessere Zustimmung bekommen hatte, sogar als Mutter Teresa. Eine Person. Ein Name wurde 87% mal für gut genug befunden, es in den Himmel zu schaffen. Könnt ihr euch raten, welcher Name das war? Mein Name hat 3 Buchstaben. Und es ist nicht Kai. Mein Name hat 3 Buchstaben, beginnt mit I und hört mit Ich auf. 87% der Menschen sagten, ich denke, ich bin okay. Ich denke, ich bin gut genug. Ich denke, es gibt so viele Menschen, so viele böse Menschen da draußen. Gott wird bei mir schon ein Auge zudrücken. Ich denke, ich bin okay. 87% der Menschen. Das Problem ist nur, dass wir alle mit unserem ganz okay sein diese Welt an den Rand der Katastrophe gebracht haben. Unser okay, dein und mein okay sein beinhalten nämlich alle unsere Lügen, all unser Neid, all unsere Eifersucht, all unser Zorn, all unsere Süchte, all unsere Verdorbenheit, all das, was wir versuchen zu verdrängen, all das ist okay. Unser Okay-Sein hat auf dieser Welt himmelschauende Ungerechtigkeit, unbeschreibliche Armut, elenden Hunger, unlösbare Kriege und Trafficking, moderne Sklaverei auf diese Welt gebracht. Den Ersten Weltkrieg, den Holocaust, Srebrenica, Ruanda, Syrien, das Morden heute in Zentralafrika. Und das alles, weil wir okay sind? Was an dieser Welt ist okay? Aronofsky, der Regisseur und Schreiber dieses Films, sagt, die Fäulnis auf diesem Planeten ist doch für jeden sichtbar. Pflegen wir unseren Garten, wie die Bibel uns auffordert? Pflegst du deinen Garten, wie die Bibel dir auffordert? Sicher nicht. Er sagt, wir Menschen sind schrecklich schlechte Sachverwalter von Gottes Kreation. Aronofsky spricht in seinem Film Noah deutlich an, was wir Christen, besonders ich, gerne mundgerecht verpacke. Er spricht offen von der Bosheit des menschlichen Herzens. Er spricht offen von der Sünde und der zerstörerischen Folge der Sünde. Er spricht offen von dem Strafgericht Gottes. Und er spricht offen von Gottes Schweigen. Ich habe den gesehen. Ein Irrer, ein Entlarvender, ein nachdenklich machender Film. Einer der schmerzhaftesten Augenblicke im Film ist, als die Flut stieg und stieg und stieg und Noah und seine Familie drinnen dem Schreien der Leute draußen ausgesetzt waren. Schrei von Kindern, Schrei von Frauen, Schrei von Männern. Bis sie langsam verstummten, als die Flut auch den letzten Berg überflutet hat. Ham, der Sohn Noahs, fragt in diese Stille hinein, können wir sie nicht hineinlassen? Können wir sie nicht hereinlassen? Nein, sagte Noah. Gott wollte einen Neuanfang mit Noah machen, eine neue Welt schaffen, eine Welt ohne Bosheit. Aber, und das ist auch eine irre Interpretation der Bibel, der Noah Aronofskis wusste, dass das Böse nicht da draußen ist. Das Böse ist im Boot. Das Böse ist in ihm. Das Böse ist in jedem seiner Familienmitglieder. In einem sehr intensiven Dialog sagt Noah zu seiner Frau, das Böse steckt nicht nur in ihnen da draußen. Er sagt, das Böse steckt in uns allen. Für Noah war die Konsequenz daraus klar, die er zog. Er sagte, alles, was schön und gut war, haben wir zerstört. Also werden wir unser Werk vollenden und mit dem Rest sterben. Noah wollte, dass die Menschheit mit seiner Familie ausstarb, denn er wusste schon in der Arche, ich bin keinen Deut besser als die da draußen. Paulus fasst später diese Erkenntnis in seinem Brief an die Römer so zusammen. Er schreibt, keiner ist gerecht, auch nicht einer. Keiner ist einsichtig, keiner fragt nach Gott. Alle sind von ihm abgefallen, allesamt sind sie verdorben. Wir sind nicht okay. Hart zu schlucken für die Religiösen aller Zeiten, die bei Fluten wie New Orleans oder beim Tsunami sehr schnell mit der Erklärung aufwarten, dass diese Menschen es bestimmt verdient hatten zu sterben, wie die Menschen eben zur Zeit Noahs. War doch New Orleans ein Sündenpfuhl und Pattaya erst. Nur sie mussten nicht sterben, denn sie waren ja in der Arche, sie waren ja gut. Es hart zu schlucken für alle Korrekten unter uns, die stolz sind auf ihre Korrektheit, dass sie nicht so sind wie die Nazis, wie die Tutsis oder auch nur wie die Tussis, die im Rotlichtviertel stehen. Aber auch hart zu schlucken für uns Normalos. Sind wir doch sicher, dass wir immer noch einen finden, der schlechter ist als wir, der uns das Gefühl gibt, dass wir doch ganz okay sind, dass Gott bei mir ein Auge zudrücken wird. Aber die Geschichte von Noah sagt, wir sind nicht okay. Ich bin nicht okay. Und darf ich so ehrlich sein? Du bist es auch nicht. Und vielleicht ist heute der Tag, das einzugestehen, dass wir nicht okay sind. Ari Handel, der Co-Autor dieses Films, sagte in einem Interview, sobald du sagst, es trifft nur die bösen Jungs, ich werde in der Arche, denn ich bin okay, dann lassen wir uns selbst vom Haken. Dann schreibt er, was der Film sagen möchte ist, wir können uns nicht selbst vom Haken lassen. Ich könnte euch jetzt vom Haken lassen. Ich könnte auf den Regenbogen verweisen am Ende der Geschichte, dass Gott versprochen hat, dass diese Welt nie wieder untergehen wird. Er sagte, ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen. Denn das Dichten und das Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich getan habe. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Ich könnte euch vom Haken lassen, indem ich darauf verweise, dass Gottes Zorn, seine Trauer, seine Enttäuschung, seine Verzweiflung über uns Menschen, dass ihn das alles eben nicht dazu getrieben hat, die Erde zu vernichten, sonst würdest du und ich nicht heute hier im Kino sein. Sein Zorn hat ihn nicht dazu getrieben, die Erde zu vernichten, sein Zorn hat ihn auf die Erde getrieben. In Jesus ist Gott Mensch geworden, um uns mit ihm zu versöhnen. Ich könnte euch vom Haken lassen und darauf verweisen, dass zu Beginn der Flut Gott sagt, ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde. Dass der gleiche Gott Jahre später in Jesaja 44 sagt, das Einzige, was ich vertilgen werde, ist deine Missetat und deine Schuld. Kehre dich zu mir, denn ich erlöse dich. Ich könnte dieses Bild von Gott, der die Welt einfach so wegschnippt, wechseln mit diesem Bild von Gott, das wir gleich sehen. Ein Gott, der sich nach seinem Geschöpfen ausstreckt, mit aller Macht, die er hat. Ich könnte davon erzählen, wie Jesus uns Menschen vom Haken gelassen hat, dass Gottes Plan zur Rettung der Welt vom Holzkasten auf das Holzkreuz zielte, auf dem er selbst gestorben ist. Aber das wird diesem Film nicht gerecht. Das wird der Geschichte von Noah nicht gerecht. Und das wird auch Jesus nicht gerecht. Denn Jesus selbst sagt, und hört gut zu, wenn der Menschensohn wiederkommt, wird es sein wie zur Zeit Noahs. Wenn Jesus wiederkommt, wird es sein wie zur Zeit Noahs. Vor der großen Flut aßen und tranken die Menschen. Sie heirateten oder verheirateten ihre Kinder. So lebten sie bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche stieg. Sie ahnten nichts, bis die große Flut kam und sie alle wegriss. Und sagt Jesus, darum seid jederzeit bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, in der er es nicht erwartet. Vielleicht ist heute der Punkt, der Tag, an dem du eingestehen musst, dass du nicht okay bist. Wenn du zum ersten Mal bei Go Special bist und das Ganze hier erstmal auschecken möchtest, dann freuen wir uns, dass du hier bist. Dann grabe tiefer, finde heraus, ob es stimmt oder nicht. Aber heute möchte ich zu all den anderen sprechen, die regelmäßig zu Go Special kommen und die hier in diesem Raum immer wieder von Gottes unbeschreiblicher Liebe gehört haben. Euch möchte ich heute einladen, ehrlich mit euch selbst zu sein und euer Gewissen zu erforschen. Es geht um viel. Es geht um dein Leben. Es geht um deine Zukunft. Es geht um dein Schicksal. Es geht um dich. Bist du wirklich okay? Es geht um vielleicht die wichtigste Entscheidung, die du in deinem Leben treffen wirst. Du kannst alles darauf riskieren und darauf bauen, dass du okay genug bist, um eines Tages mit reinem Gewissen vor deinem Schöpfer zu stehen. Oder du kannst alles auf Jesus setzen, der dich liebt, den unsere Bosheit auf diese Erde getrieben hat. Ans Kreuz. Nicht, um uns zu verurteilen, sondern um uns zu erlösen. Jesus kann dich retten aus der Hölle deiner Fehlentscheidungen. Jesus will dich retten aus der Hölle deiner Fehler. Jesus will dich retten aus der Hölle deiner zerbrochenen Beziehungen. Jesus will dich retten aus deiner Gefangenheit in dir selber. Damals wurde gerettet, wer sich in das Holz der Eiche retten konnte. Seit dem Kommen von Jesus ist der gerettet, der auf Jesus' Erlösung am Holzkreuz vertraut. Und das ist deine Entscheidung. Gott hat uns so lieb und er achtet dich so sehr, dass er dir zutraut, dass du die richtige Entscheidung treffen wirst. Und wenn du dich für Jesus entscheiden möchtest, und vielleicht ist heute der Tag, dann beginnt diese Entscheidung mit einem sehr, sehr leichten Gebet. Oder wenn wir das Bild da oben ansehen, du musst nur den Finger heben. Und dieses Gebet sagt, Jesus, ich brauche dich. Jesus, ich brauche dich. Ich bin nicht okay ohne dich. Das ist alles. Jesus, ich brauche dich. Ich bin nicht okay ohne dich. Lass uns beten. Jesus, ich, Kai, bin nicht okay. Ich bin nicht okay ohne dich. Und was ist es für eine Schönheit, was für eine Freude, was hat es mein Leben verändert, dass ich herausgefunden habe, dass ich auch gar nicht okay sein muss? Dass du mich okay machst. Aber alles beginnt damit, dass wir ehrlich sind mit uns selber. Und ich möchte dich bitten, guter Heiliger Geist, dass du zu uns sprichst. Die wir lange immer wieder von dir gehört haben. Vielleicht auch heute zum ersten Mal von dir gehört haben. Ja, dass du uns in diese Freiheit führst, in die Freiheit der Kinder Gottes. Und wenn du dieses Gebet sprechen möchtest, dann lade ich dich dazu ein, es jetzt zu tun. Jesus, ich brauche dich. Ich bin nicht okay ohne dich. Jesus, ich brauche dich. Ich bin nicht okay ohne dich. Amen. Über kein Gebet freut sich nicht nur Gott, sondern der ganze Himmel mehr als über dieses Gebet eines Menschen, der das herausgefunden hat und sagt, Jesus, ich brauche dich. Und wenn du dieses Gebet heute gesprochen hast, musst du wissen, in der Himmel ist im Augenblick eine Party. Wir schmeißen eine Party und da steht bloß dein Name drauf. Wegen dir feiern sie eine Party. Vielen Dank, dass ich euch heute mal nicht vom Haken lassen musste.
Vielen Dank für die herausfordernde Predigt, dass du uns nicht hast vom Haken lassen. Es sind ganz, ganz viele Fragen gekommen, die wir jetzt im Q&A stellen und Julia erklärt es nochmal kurz.
Genau, für die zum ersten Mal da sind, die Regeln, bin ich das? Oder ist das der Kai? Der Kai. Also die Regeln beim Q&A sind, dass Kai nicht länger als eine Minute antworten darf. Und da sitzt der strenge Gong hier vorne und wird Kai dann gnadenlos ausgongen, weil die Prediger und Theologen reden ja mal gerne sehr lange, ne?
Okay.
Wir fangen so ein bisschen locker an, vielleicht auch lustig, und dann geht's richtig tief in medias res.
Okay.
Die erste Frage: Wie kam es zu den vielen verschiedenen Völkern, wenn Noah und seine Familie alleine aus der Arche kamen und Israeliten waren? Oh Schreck, sind wir alle Juden?
man kann es nicht genau erklären. Er hat das nur beobachtet. Natürlich kann man sagen, okay, das war diese eine Geschichte, die wurde einfach tradiert. Interessant ist, dass es in so vielen unterschiedlichen, auf der ganzen Welt, in so verschiedenen Kulturen überliefert worden ist. Auch an, wie gesagt, die Hälfte dieser Berichte war sogar, dass von einer Kasten oder einem Schiff gesprochen wurde, wo sozusagen die Tiere und die Menschen errettet worden sind. Dass man zumindest darüber nachdenken könnte, entweder war das wirklich diese eine Geschichte, die dann sich entfremdet hat, oder aber Menschen haben das an unterschiedlichen Stellen unterschiedlich erlebt. Das ist meine Frage.
Das ist trickreich.
Das ist ja gemein.
Der kommt
ja
mir jetzt nicht vorbei.
Also, okay. Ich stelle jetzt trotzdem erstmal die Frage hier und dann guck mal, was das für eine Frage ist. Also, wieso hatte Gott zur Zeit Noahs das Verlangen, die Menschheit zu vernichten und danach nicht mehr?
Das ist eine sehr, sehr spannende Frage, denn die Frage ist, haben wir einen Gott, der sich verändert, der etwas gelernt hat? Das Judentum fragt diese Frage. Kann es sein, dass Gott etwas gelernt hat? Und so einige Berichte in der Bibel, auch zum Beispiel als Gott Sodom und Gomorra ausradieren wollte, sagte Abraham und handelte Abraham mit ihm und sagte, wenn da 50 Leute gerecht sind, dann halt es, oder wenn es 10 sind oder so. Und da merkt man, dass Gott durchaus eben kein Klotz ist, sondern dass Gott anscheinend seine Geschichte mit uns Menschen sehr, sehr tief miterlebt. Und es sein kann, dass Gott wirklich später gesagt hat, so nicht, so nicht.
Und konnte es denn sein, wenn ich da mal nachhaken darf, dass er seine Meinung wieder ändert?
Nee, das hat er zumindest damals gesagt bei Noah. Das ist dieser Noah-Bund, der Bund mit dem Regenbogen. Da hat er gesagt, das nicht mehr. Ich werde die Welt nicht mehr wegen der Menschen zerstören.
Das habe ich schon verstanden, aber könnte es nicht dann sein, nach deiner Interpretation, dass er das wieder über den Haufen wirft?
Ich glaube nicht.
Gut, dann ist es ja gut. Deswegen haben wir auch keine Angelklamotten mehr.
Dein Glaube in Gottes Ohr. Ja. Ich will mal drei Fragen zusammenfassen, die so in eine Richtung zielen, auch von dem jungen Mann, die nachgereicht ist dabei. Kai, du wirkst heute so streng und sprichst doch sonst so viel von Freiheit. Wie passt das zusammen? Wir sollten doch aus Liebe zu Gott kommen und nicht aus Angst, oder? Wie passt das zusammen? Gott bestimmt doch eigentlich alles. Warum hat er die Menschen dann das freie Denken gegeben? Ich lege sie dir hier nochmal hin. Also dieses Strenge, diese
Angst. Das freie Denken ist am einfachsten. Das ist das, was mit diesem Baum symbolisiert wurde. Gott wollte dir Freiheit geben, mir Freiheit geben zu entscheiden. Und er ist dieses Risiko eingegangen. Sollen wir nicht aus Liebe zu Gott kommen? Natürlich. Aus Liebe, das ist das, was ich andauernd predige. Dass ich diese Liebe erfahren habe, dass ich nicht okay sein muss, sondern er macht mich okay. Aber viele von uns, die meisten von uns, verstehen es anscheinend erst, wenn wir in der Scheiße liegen. Und das möchte Gott nicht. Aber wir kapieren es erst, wenn uns Leid trifft, wenn irgendwas ist. Von daher, ich glaube nicht, dass Gott das möchte. Aber viele von uns gehen diesen Weg bis zu dem Punkt, wo wir eben merken, ah, so geht es nicht. Ich bin sonst so streng, ja, das habe ich lange überlegt. Aber ich wollte euch heute nicht vermarken lassen. Amen.
Genau, und hier ist eine Frage. Gott hat uns geschaffen und ist allmächtig. Und warum um alles in der Welt hat er uns denn böse und sündig geschaffen? Wir hätten doch den ganzen Stress wenn wir alle irgendwie...
Er hat uns gut geschaffen. Er hat uns gut geschaffen. Das ist diese wunderschöne Schöpfungsgeschichte. Ein wunderschönes Bild, wie Gott das damals gemacht hat. Der hat uns perfekt gemacht. Mit einem Risiko, das er eingegangen ist, dass er diesen Baum hingepflanzt hat. Und das ist nur ein Zeichen dafür, dass er sagt, ich will, dass du keine Marionette bist, wie wir gesehen haben. Ich will keine Marionetten. Ich will ein freies Gegenüber. Und dieses Risiko ist eingegangen. Anscheinend ist seine Meinung von uns so groß, dass er sagt, ihr kriegt das hin.
Ich habe hier noch, wie kannst du mit Bestimmtheit sagen, dass niemand von uns okay ist? Ja, wir brauchen Gott, Jesus dafür, aber vielleicht sind wir ja schon so weit. Oder geht das nicht? Vielleicht sind wir ja schon so weit, Punkt. Ja. Oder geht das nicht? Also, und dann, ich will noch mehr, weil das alles in eine Richtung zielt. Von deiner Predigt habe ich verstanden, dass ich schlecht bin. Wie lautet jetzt der Masterplan, um okay zu werden? Und jahrzehntelang wurde gesagt, du bist nicht okay, vor allem von der Kirche, und das führt doch auch in die Depression. Wie komme ich hier raus?
Okay. Eine Sache mal, dann vielleicht versuche ich es schnell zu machen. Wie kann ich mit Bestimmtheit sagen, dass du nicht okay bist? Schau doch in den Spiegel. Also wirklich, Mutter Teresa, die alle als die Top-Frau gesagt, wenn jemand, dann Mutter Teresa. Mutter Teresa sagt, ich bin nicht okay. Wenn du besser bist als Mutter Teresa, okay. Dann ist okay, wirklich.
Dann komm ins Go-Special-Team. Dich brauchen wir.
Jahrzehntelang wurde gesagt, Gott ist nicht okay, also der Gott, der zornige Gott, der strafende Gott, und Wenn ihr lange bei Go Special seid oder in der Andreasgemeinde, wisst ihr, das ist nicht unsere Hauptbotschaft. Aber wir haben diese Seite Gottes, die nicht eine Seite Gottes ist, sondern unsere Abgründe. Das sind nicht Gottes Abgründe, das sind unsere Abgründe. Die haben wir verschwiegen. Und deswegen, glaube ich, muss man das einfach sagen, der Fairheit halber. Von deiner Predigt habe ich verstanden, dass ich schlecht bin. Wie lautet jetzt der Masterplan? Hast du es gesehen? Es ist so einfach. Es ist dieses Gebet sprechen. Gott, ich bin nicht okay. Ich brauche dich. Jesus, ich will, dass du mich okay machst. Das ist alles. Und dann wird Jesus dich okay machen. Dann wirst du lernen, mit ihm zu leben. Dazu gehört dann eben, Teil einer Gemeinde zu sein oder einer Gemeinschaft, die mit dir diesen Weg geht. Alleine gehst es nicht. Aber es ist einfach nur das. Das ist es.
Hier nochmal andersrum, die Frage, wie gehe ich damit um, dass ich alle anderen Menschen für besser halte als mich selbst?
Ja, das ist immer das Problem, wenn man so predigt, hören es die Falschen. Und zwar die, die sowieso denken, ich bin scheiße. Und dann sagt er mir da vorne auch noch, ich bin scheiße. Dich habe ich nicht gemeint. Ehrlich. Aber all die, die sagen, der ist scheiße, ich nicht. Dich habe ich gemeint.
Ich habe noch eine schöne Abschlussfrage. Ist das richtig? Abschlussfrage. Wenn die ganze Erde von Wasser bedeckt war und alle Kreatur, außer denen in Noahs Arche, starb, wie ist das meiste Wasser abgepumpt worden und wohin, Kai?
So ein paar Fragen möchte ich mir noch aufheben, für wenn ich vor Jesus stehe irgendwann mal und sage, Jesus, wie hast du es damals eigentlich hinbekommen? Keine Antwort.
Es gibt noch viele, viele Fragen mehr, aber Kai wird im Anschluss draußen im Foyer stehen und habt wirklich den Mut, auch nochmal zu ihm zu kommen und eure Fragen direkt zu ihm zu stellen, wenn sie hier nicht gestellt wurde oder wenn ihr noch eine Frage habt, wo ihr sagt, die interessiert mich, aber die möchte ich hier nicht öffentlich stellen. Kai steht, Rede und Antwort. Also seid mutig und kommt.
Vielen Dank, Kai. Ja.